Liebe, Karriere, gesehen werden, all das sind keine echten, keine wahren Bedürfnisse. Sie weisen uns vielmehr auf etwas hin, auf etwas, was bei uns vielleicht noch nicht aufgelöst ist, was uns vielleicht sogar hindert, zu lieben oder Liebe zu empfangen, Karriere zu machen oder die Aufmerksamkeit zu bekommen, die uns niemals gebührt. Verunsichern lassen, sich verunsichern zu lassen, das ist Klaus Eidenschinks Credo. Er ist zum zweiten Mal in meinem Podcast Weiterdenken und wir haben einen großen Bogen geschlagen. Einen Bogen, der bis hin zu Aristoteles reicht und viele, viele, ich hoffe, interessante Gedanken hervorbringt. Und ja, wenn du diesen Podcast das erste Mal hörst oder sie, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ein Abonnement im Rahmen der Möglichkeiten besteht. Auf verschiedenen Plattformen ist es auf unterschiedliche Art und Weise möglich, aber es hilft mir und meinem kleinen Projekt. Und jetzt geht es los mit Klaus Eidenschink und etwas Verunsicherung. Klaus, ich habe dich jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast und dein Podcast war tatsächlich einer der beliebtesten und insofern freue ich mich total, dass du wieder dabei bist und du hast ein Buch geschrieben, was an einer Serie anknüpft, die über längere Zeit bei LinkedIn lief. Vielleicht kannst du mir dazu noch was sagen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das für eine Serie war und was da dein Anlass war, die bei LinkedIn zu veröffentlichen. Erstmal.
Naja, also ist vielleicht andersrum. Ich finde LinkedIn einfach auf der Ebene ein spannendes Medium, weil man ein Stück ein Gefühl kriegt, welche Missverständnisse entstehen oder auch welche Empörungen entstehen oder welche falsche Zustimmung oder auch willkommene Zustimmung, wenn man bestimmte Gedanken sozusagen ins kollegiale Feld bringt. Also, jetzt könnte man ein bisschen salopp sagen, es ist eine Form von Lektorat für Texte. Ja, also man kriegt Echo. Also das ist anders, als wenn man irgendwelche Artikel schreibt für Managementzeitschriften oder dergleichen mehr. Da ist der Rücklauf oder die Orientierung, wie das jetzt ankommt und ob das Leute inspirierend finden oder langweilig oder so, so gering. Und darum nutze ich LinkedIn, also nicht nur, aber auch aus dem Grund, einfach zu sehen, welche Diskussionen entspinnen sich dann. Und das inspiriert natürlich dann anschließend die Verwertung solcher kurzer 3000 Zeichen Texte in ein Buchformat. Und nachdem das so einen Zuspruch gefunden hatte, ähnlich wie schon vorher, das war ja ein ganz ähnliches Ding mit dem Buch über narzisstische Nöte, habe ich mir gedacht, das lohnt sich, das auch in eine Buchfassung zu bringen, wo man diese unglaubliche Beschränkung halt auf 3000 Zeichen jetzt nicht ganz so hat und man den ein oder anderen Gedanken länger ausformulieren kann, was jetzt bei dem Buch an manchen Stellen tatsächlich besonders wichtig war, weil es enthält natürlich, es ist quer gegen den Mainstream
Total.
an vielen Stellen und von daher hat es natürlich auch einen entsprechenden Empörungswert und dann ist schon gut, wenn man den eigenen Gedanken zumindest hinreichend differenziert ausdrücken kann.
Ich habe mich so bei deiner LinkedIn-Serie oft gefragt, da konnte man ja von außen beobachten, wie die Zustimmung immer stieg und stieg und stieg und immer mehr auch Resonanz auf deine Beiträge da waren. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob diejenigen, die das lesen, es wirklich lesen und verstehen, was das im Kern bedeutet, was sie da lesen. Was ist da so deine Meinung dazu? Also,
Da kann ich natürlich nur genauso Rätsel raten, wie du das offensichtlich tust. Ich meine, die Fähigkeit von Menschen ganz allgemein, wieder dem eigenen Denken oder Handeln widersprechende Meinungen zur Kenntnis zu nehmen und die einfach und die toll zu finden und anschließend auszusortieren, die ist ja legendär. Ja? Also so stabilisieren Menschen sich nun mal gewissermaßen, dass sie etwas, was zu viel in Frage stellt, zwar hübsch gefunden wird, aber nicht weiter relevant wird. Und das wird natürlich bei diesen Texten ganz genauso der Fall sein. Weil wenn man manche dieser Einwände, die ich da versuche zu begründen, ernst nimmt, dann steht natürlich viel auf dem Spiel. Dann kann man an manchen Stellen eigentlich nicht mehr so weiterarbeiten, so einseitig, wie man das vielleicht bislang getan hat. Dann reichen vielleicht auch die eigenen Kompetenzen nicht, um das zu tun. Oder man muss auch nur bestimmte Versprechungen auf seiner Webseite ändern, wenn man diesen Gedanken ernst nehmen möchte. Und das ist jetzt natürlich nicht immer nur angenehm.
Genau, also ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, man kann da auch sehr schön ein gruppendynamisches Phänomen in Social Media beobachten, nämlich wie sich etwas immer weiter zuspitzt und die Zustimmung steigt. Aber wie gesagt, die Frage ist der Kern der Aussagen. Und du sagst es ja, der Mensch ist halt so, er sortiert die Dinge so zurecht, dass es in das eigene Gehirn passt. Ne?
Also nicht bei allen, aber halt bei einigen, ja.
Bei einigen, genau, bei einigen. Und die Thesen, die du einbringst, die sind genau das, was du auch formulierst. Sie stellen vieles ganz grundsätzlich in Frage. Und deswegen lass uns doch nochmal diese grundsätzlichen Dinge ergründen, die du, finde ich, in verschiedenen Kapiteln auch gut ausführst. Fangen wir mal an beim Bedürfnis. Also dein Verständnis von Bedürfnis, das unterscheidet sich wahrscheinlich von vielen anderen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht bin ich nur einer derjenigen, die das besonders konsequent jetzt erstmal formulieren. Also wenn man jetzt auch gängige Bedürfnistheorien, also eine, die ja sehr legitimiert ist, ist die vom Grabe, ja, oder manche nehmen Friedelisten, die der Marshall Rosenberg im der gewaltfreien Kommunikation, die sich auch viel um Bedürfnisäußerung und so weiter dreht, dargeboten hat. Und das Erstaunliche für mich ist, da geht's halt wirklich recht wild durcheinander in der Form, dass Bedürfnisse halt häufig als etwas angesehen werden, was andere Menschen für mich tun müssen, damit das Bedürfnis erfüllt wird. Und damit bringt man eine Differenzierung, also sozusagen schafft die aus der Welt, die ich für absolut essentiell halte, nämlich dass kindliche Bedürfnisse und Erwachsenenbedürfnisse nicht in einen Topf geworfen werden dürfen. Weil selbstverständlich ist es so, dass es auch für eine integre Entwicklung der menschlichen Psyche Kinder auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse durch andere angewiesen sind, damit sich sowas bildet wie Urvertrauen oder Vertrauen und eine Erwartungssicherheit, dass es nicht vergeblich ist, sich zu äußern und so, also und so weiter und so fort. Mhm. Aber für Erwachsene stimmt es nicht, weil Erwachsene haben das, was Kinder nicht haben und lernen müssen, nämlich sowas wie eine Frustrationskompetenz. Ja? Wenn ich dich jetzt im Auto irgendwie mitnehme und wir fahren von München nach Spanien, dann hoffe ich jedenfalls, dass du nicht noch 400 Meter fragst, du Klaus, wann sind wir da, sondern weiß, dass wenn man so eine Strecke vor sich hat, dass man ein bisschen länger als 2 Minuten im Auto sitzen muss und dass es auch nicht an jeder Raststätte ein Eis gibt oder sowas. Also und das ist deshalb so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn Bedürfnisse etwas sind, was andere für mich tun, dann muss ich es in mein Leben so führen, dass ich sicherstelle, dass kein Bedürfnis aufkommt, wenn nicht sichergestellt ist, dass es befriedigt wird. Also sprich, wir wären Sklaven unserer Bedürfnisse und würden uns in Abhängigkeit begeben. Und so viele Menschen, ja, die sagen im Meeting nur dann etwas, wenn sie sicher sind, dass sie auch Gehör finden. Oder es gut ankommt. oder gehen nur dann auf andere Menschen zu, wenn sie das Gefühl haben, sie sind bei denen willkommen oder stören nicht. Und jetzt kann ich 17 weitere Beispiele nennen. Wenn man da konsequent anders denkt und sagt, ein Bedürfnis ist etwas, was ich tue und nicht der andere. Also es gibt Bedürfnis, nicht gesehen zu werden, sondern nur ein Bedürfnis, sich zu zeigen. Und der Wunsch, gesehen werden zu werden, ist der Versuch, sich zu zeigen, ohne das Risiko einzugehen, übersehen zu werden. Und es gibt auch kein Bedürfnis, geliebt zu werden. Es gibt ein Bedürfnis zu lieben. Und spätestens, wenn ich so formuliere, dann zucken alle und sagen, na, das ist für illusionär und was ist das für eine überautarke Sicht des Menschen, dass wir die anderen gar nicht bräuchten und so weiter und so fort. Auch das wäre wieder ein Missverständnis. Sondern wenn ich liebe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mir Liebe entgegengebracht wird, exorbitant. Ja, und eine Liebe, die dann freiwillig kommt und die ich nicht aus dem anderen durch Anpassung oder Wohlgefallen oder sonst irgendwie rauslocke und raussauge, sondern etwas, was dann ein dialogischer Prozess im Miteinander ist. Ich liebe dich und du liebst mich, und zwar nicht im Sinne einer Austauschbeziehung und eines Geben und Nehmens, sondern wie das Menschen halt von, was weiß ich, vom Singen vielleicht kennen, ja. Jemand fängt Singen an und der andere stimmt ein. Und zwar nicht, weil er muss, sondern weil es Spaß macht. Und in dem Moment wird die Welt frei und die ganze Psychologie schwingt sich ein auf einen selbstverantwortlichen Erwachsenen. Und das ist etwas, was ich einfach in vielen Supervisionen von Kollegen oder auch in vielen Coaching-Büchern immer wieder als Fall sehe, dass irgendein Coachee kommt ins Coaching und sagt, mein Chef lobt mich zu wenig und ich kriege da zu wenig Wertschätzung, und kriege dann vom Coach eine Unterstützung in irgendeiner Art und Weise zu tun, zu diesem wertschätzenden Verhalten des Chefs in irgendeiner Form beizutragen. Aber kein Mensch ist als Erwachsener von der Wertschätzung des Vorgesetzten abhängig. Der einzige Mensch auf der Welt, der für die Wertschätzung meiner Arbeit verantwortlich ist, bin ich selber.
Ich fand das sehr spannend, wie du diese Bedürfnisse erläutert hast. Und an irgendeiner Stelle nimmst du auch Bezug auf die Gestalttherapie. Also den Gedanken, dass man die, nenne ich mal, wahren Bedürfnisse, die körperlich abgebildeten Bedürfnisse, den Menschen auch ansieht. Und diesen Unterschied, vielleicht kannst du den nochmal erklären, weil den finde ich extrem wichtig, weil ich habe das auch über einen Gestalttherapeuten, der mir das irgendwann mein Gefühl mal erklärt hat, warum ich so wahrnehme, dass manche so instrumentell sind und irgendwas von Bedürfnissen oder Zielen runterrattern, was aber gar nicht, man sieht es halt nicht. Ne? Und vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was das für dich bedeutet.
Ich mache mal ein Beispiel sozusagen von mir. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Fokus gewissermaßen, weil es auch um die Unterscheidung von Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigungsmittel geht. Ja. Mhm. Ich war mal lange her auf einer Hochzeit eingeladen. Ja. Und die fing schon Vormittag um 9 an und irgendwann gegen 11:30 und ich war eingezwängt gesessen und es war ein enger Raum und viele Gespräche und ein hoher Lautstärkespegel. Und dann dann kam in mir so der Wunsch auf, mal ein bisschen für mich zu sein. Also Distanzbedürfnis. So, und ich stehe auf und ein paar Leute um mich herum fragen, was machst du denn? Und ich sage, na, ich gehe spazieren. So, dann sagen, da komme ich mit. Vier Leute. Ja? Dann komme ich eine Dreiviertelstunde wieder, setze mich hin und bin merkwürdig unzufrieden. Ja, weil spazieren gehen ist ein Bedürfnisbefriedigungsmittel für das Distanzbedürfnis gewesen. Ja, und dadurch, dass ich das mir aber nicht klar gemacht habe, dass es mir darum geht, alleine zu sein, und ich dann drei Leute an meiner Seite hat, war das Spazierengehen dann das nicht, was ich eigentlich mir davon versprochen hatte, weil ich eben nicht allein war. Ich wollte gar nicht spazieren gehen, ich wollte alleine sein. Und das, diese Unterscheidung, dann kommen Leute ins Coaching und sind total frustriert, ja, ich wurde nicht befördert. Und wenn ich dann Leute frage und sage, bei Beförderung, also sprich eine andere Rolle zu kriegen, eine andere Funktion in einer Organisation, ist kein Bedürfnis. Karriere ist kein Bedürfnis, sondern bestenfalls, wenn überhaupt, ein Bedürfnisbefriedigungsmittel. Meistens ist es ein Ersatzbedürfnis für Minderwertigkeitsgefühle oder für Sicherheit, weil ich denke, ich verdiene dann mehr und was weiß ich wie. Ja, so. Aber wenn es jetzt ein Bedürfnisbefriedigungsmittel ist, dann muss ich ja Auskunft geben können, welches Bedürfnis dadurch befriedigt wird. Und wenn ich dann Klienten frage und sage, naja, gut, warum ist denn das so schlimm für Sie? Also, was wäre denn anders gewesen, wenn Sie jetzt befördert gewesen wären? Was erfüllt sich dann in Ihnen für eine Sehnsucht? Dann können die Menschen das gar nicht sagen. Die haben Also Menschen orientieren sich in einem viel zu starken Ausmaß an Zielen, an Erfolgen, an eben Bedürfnisbefriedigungsmitteln und kennen das Bedürfnis gar nicht dahinter. Und dann tut ein Coach eigentlich seine Arbeit nicht, wenn er Menschen hilft, erfolgreich zu sein und damit und überhaupt nicht untersucht hat, ist der Erfolgswunsch gegründet auf dem Bedürfnis nach mehr Selbstwirksamkeit, nach mehr Gestaltungsspielraum, nach mehr Autonomie oder da kann man jetzt unterschiedliche Bedürfnisse drin reinkopieren. Oder ist es eben ein Versuch, Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren? Und dementsprechend muss ich vollkommen anders arbeiten mit dem Klienten, statt irgendwie nur ihm zu helfen, erfolgreicher zu werden.
Und das ist natürlich für all die, ich sag jetzt mal, Denkschulen oder Ausbildungsinstitute, die sehr stark zum Beispiel Lösungsfokussierung im Blick haben oder sowas wie die Lösung liegt in dir, habe ich immer wieder gehört, auch in deinem Buch gefunden, wo davon ausgegangen wird, das, was als Ziel oder Wunsch oder Bedürfnis formuliert wird, dass das auch das ist, was durch eine einfache Frage, einfache Intervention in Anführungsstrichen freigelegt werden könnte. Aber hier kommt man ja
Ja.
viel tiefer.
Naja, da ist halt viel psychologische Naivität im Raum, so als ob man denkt, dass Bedürfnisse per se attraktiv sind und nicht, was eigentlich die psychologische Normalerwartung ist, dass wenn jemand nicht seinen Bedürfnissen nachgeht, dann nicht, weil er das gewissermaßen nicht kann oder nicht weiß, wie das geht, sondern weil er vor dem Bedürfnis Angst hat. Ja, also ich kann mich heute noch an meine Verfassung in der Tanzschule erinnern. Ich hatte jetzt durchaus das Bedürfnis, Nähe zu ein paar attraktiven Mädels herzustellen mit 14. So. Aber ich hatte halt Angst, beschämt zu werden, wenn ich einen Korb kriege und dann bin ich sitzen geblieben. Ja, und wenn dann Coach gekommen wäre und mir gesagt hat, jetzt imaginier mal, dass du da Anerkennung findest und auf leuchtende Augen stößt und was weiß ich was, also jetzt karikiere ich es vielleicht ein bisschen, dann hätte es nicht meine Angst beruhigt. Und in dem Moment, wo Bedürfnisse an Ängste gekoppelt sind, und jetzt komme ich nochmal zurück auf deine Frage da vorhin mit der Gestalttherapie, ja, dann ist das Bedürfnis halt nicht mehr in mir so besetzt, dass ich leuchtende Augen kriege, tief ein in meiner Kraft bin, auch attraktiv bin und dann laufe ich ganz anders über die Tanzfläche, ja, weil die Mädels haben ja angemerkt, dass ich halt irgendwie auf eine verdruckste Art schüchtern bin und gehemmt und ängstlich und das wirkt sich natürlich auf die Chancen dann, dass das Bedürfnis in Erfüllung geht, entsprechend negativ aus. Ich habe das in dem Buch ja mal in so einem Kapitelchen Loch-Rauskrabbel-Problem genannt. Ja, also ein Mensch würde, wenn man jetzt jemanden über die Wiese gehen sieht, der eine Schaufel in der Hand hat, ein tiefes Loch gräbt, die Schaufel liegen lässt, ins Loch reinspringt und um Hilfe ruft, sagen, der Mensch hat ein Loch-Rauskrabbel-Problem. Ja, Dann, wenn man ihm einmal rausgeholfen hat, er 15 Meter weiter geht mit der Schaufel, dort wieder ein Loch gräbt und wieder reinspringt und um Hilfe ruft. Sondern der Mensch hat ein Loch-Grab- und Reinspringproblem. Und diese Sorgfalt ist meines Erachtens im ganzen Coaching-Bereich, also insbesondere halt bei dem, was man Erfolgscoaching nennt oder zum Teil auch in dieser lösungsorientierten Szene, wird da nicht genau hingeguckt sozusagen. Warum ist denn jemand in der Situation, in der er Hilfe braucht? Gibt es Kräfte, also gibt es innere Seiten, gibt es innere Seelenbewohner, die eben nicht an dem Wohlergehen des Teils, dessen Bedürfnis hat, orientiert sind, sondern die hemmen, die einschränken, die streng sind, die verurteilend sind, die Selbstbeschämungen den ganzen Tag vom Stapel lassen und so weiter und so fort. Und die Ignoranz dieser Seelenkräfte ist einfach im Coaching weit verbreitet. Und diese, also ich nenne es Arbeiten mit destruktiven Selbstrepräsentanzen, weil man muss mit diesen destruktiven Seiten auch arbeiten können, wenn man jemanden unterstützen möchte, wirklich in ein anderes seelisches Muster zu kommen.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen als Grundgedanke, als Verständnis für Bedürfnis, bevor man mit diesem Begriff operiert, weil das kommunizierte Bedürfnis natürlich sehr weit entfernt sein kann von dem wahren Bedürfnis. Ein
Absolut.
weiterer Punkt, den ich wichtig finde unter dem Stichwort Grundlagen, ist der Gedanke, dass ich als Prozess. Ich erlebe oft so eine Idee von, diese Werte sind meine, die sind in mir angelegt. Das ist, ja, da wurden meine Werte zu tief verletzt. Und es ist so ein statisches, so ein Substanzbild. Und eigentlich, glaube ich, fast jede psychologische Schule vermittelt eigentlich diesen Gedanken des Selbst als Prozess. Was bedeutet das? Vielleicht kannst du das dann auch nochmal mit dem inneren Kind verknüpfen, wenn du willst. Also, aber wir können das auch getrennt voneinander sehen.
Naja, also wir leben halt in einem indogermanischen Sprachraum, wo rein die Grammatik der Sprache, ja, Substantiv, Prädikat, Objekt zur Verfügung stellt. Und von daher liegt schon nahe, dass bei allem, was man halt so beobachtet, erstmal ein Akteur, ein Substantiv bildet, das vermeintlich gleich ist und dem man dann sekundär eine Tätigkeit zuschreibt. Der Hund läuft über die Wiese. Ja. So. Jetzt gibt es Sprachen, nur um das mal eine Alternative erstmal zu bilden, zum Beispiel das Hebräische. Da würde man nicht sagen, der Hund läuft über die Wiese, sondern der Hundet das Laufen
Ich
auf dem
erinnere mich aus
Grün.
deinem Seminar, ja, genau,
Genau.
ja.
So. Also das heißt, man substantiviert den Prozess, das Laufen, und der kriegt eine bestimmte Form. Und ich glaube, dass Zonensprachstruktur sehr viel günstiger ist, um seelische Prozesse zu begreifen, weil dann selbstet es. Ja? Also es ist nicht das Selbst, sondern das Selbsten ist ein Potenzialraum und ich kann unterschiedliche Aspekte dieses Potenzialsraums aktualisieren. Und wenn ich jemand mit 20 heirate, dann heirate ich natürlich die Aktualisierung dieses Potenzialsraums, aber ich heirate einen Prozess und dann muss ich mir klar machen, dass der Mensch in 20 Jahren sich verändert hat und nicht mehr der gleiche ist. Ja? Und es eher vielleicht bedenkenswert ist, wenn man mit 40 so ist wie mit 20.
Das wird
Oh.
aber oft beklagt. Du bist nicht mehr wie früher.
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist auch andersrum ein Problem. Also einer meiner schlimmsten Albträume ist, dass ich mit 40 dort gewesen wäre, wo ich mit 20 hin wollte. Ja. Weil ich noch gar keine Ahnung hatte, sozusagen, was eigentlich, dann sind wir wieder beim Thema Bedürfnis und Ziele und so weiter. Man kann sich ja sehr irren in Bezug darauf, was für einen attraktiv ist. Aber jetzt Aber jetzt zurück zu diesem Selbsten. Und in dem Moment, wo man sich selber als einen Vorgang begreift, ist jede Form von Stabilität, von Identität erstmal ein selbsterzeugtes und damit revisionsfähiges Geschehen. Also womit ich mich identifiziere, ist eine Entscheidung und nicht Gott gegeben. Und in dem Moment, wo Menschen sich mit einem Aspekt ihrer Möglichkeiten identifizieren, also zum Beispiel mit ihrer Meinung, ja. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich hatte mal einen Coachee, der war Projektleiter für einen LKW-Außenspiegel. Ja, und die haben da 2 Jahre hingeschafft, den genialsten Außenspiegel für einen LKW ever Ingenieurstechnik technisch zu konstruieren. Vibrationsfrei, ohne toten Winkel. Alle Features auf einmal. Ja, und dann hat der Vorstand am Ende, als das Gesamtfahrzeug designt wurde, beschlossen, aus Kostengründen den Außenspiegel des Vorgängermodells zu nehmen. Ja, und ja, der Mensch war so mit diesem Projekt identifiziert, dass er sich gefühlt hat, als ob er gekillt worden wäre und nicht der Außenspiegel. Er abgeschafft worden wäre. Und wenn ich mich zu sehr mit dem, was ich tue oder auch an Werten habe, identifiziere, dann steht immer zu viel auf dem Spiel. Dann, wenn jemand meine Meinung bekämpft, bekämpft er nicht meine Meinung, sondern mich. Ja, wenn ich,
Jetzt, mh.
ja, wenn ich mit meiner Leistung identifiziert bin, dann, und ich habe einen Fehler gemacht, dann ist nicht ein Fehler passiert, sondern ich bin ein Fehler. Ja. Wenn ich mit meinem Glauben identifiziert bin und dann kommt eine Karikatur, dann wird nicht, dann ist da nicht eine Diskussion im Gange sozusagen über manche Auswüchse von Spiritualität, sondern ich wurde oder mein Gott wurde persönlich beleidigt und ich muss mich rächen.
Und mit Werten ist es eben auch so, ne?
Und
Oder
mit
kann es
Werten?
so sein?
Ja, man wird dann zum Missionar und zum Kreuzritter. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht für was eintreten darf, was wichtig ist. Das wäre ja absurd. Sondern es geht um eine Reflexionsbereitschaft. Also letztlich um die Frage, welche Funktion hat es für mich, mich zum Beispiel also mit diesem Wert zu identifizieren? Also machen wir ein einfaches Beispiel jetzt, also und ich habe den Wert eines bestimmtes Form von Treue, also unter Menschen oder Vertrauen, ja. Und dann bin ich zutiefst enttäuscht und glaube, ich muss mich trennen, weil jemand mein Vertrauen enttäuscht hat, ja. Statt zu sagen, okay. Da kann man jetzt viele Fragen stellen, die aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt mit jemandem im Coaching bin, sage ich, na okay, was ist denn eigentlich jetzt durch den Vertrauensmissbrauch in Ihnen passiert? Ja. Und dann wird deutlich, dass da jemand enttäuscht ist und erstmal ganz grundsätzlich nicht mit Enttäuschungen umgehen kann. Dann braucht er aber Unterstützung, einen Kompetenzaufbau zu kriegen, mit Enttäuschungen gut klarzukommen, weil sonst darf man überhaupt nicht vertrauen. Vertrauen ist immer riskant. Und wenn ich gewissermaßen nicht gut bin im Umgang mit enttäuscht werden, dann muss ich mein Leben auf Kontrolle setzen und nicht auf Vertrauen. Ja? Oder welche Art von Enttäuschung ist denn in mir unbearbeitet, sodass der jetzige Vertrauensbruch eigentlich eine Wunde, die nicht geheilt ist, aus einem Vertrauensbruch, der 15 Jahre her ist, aktiviert. Woher ist meine Art zu vertrauen vielleicht unterschwellig eher eine Form der Kontrolle, nach dem Motto, du Svenja, ich vertraue dir schon, das weißt du. Ja, also so Eltern gibt es, ich vertraue, dass du um 10 zu Hause bist. Gell? Und dann ist das eigentlich nur eine gecoverte Version von, du hast um 10 zu sein, also eine eine subtile Form der Kontrolle, die sich tarnt, damit es nicht so schlecht daherkommt und man sich als großzügiger, vertrauensvoller Mensch fühlen kann. Also es sind jetzt nur 3 oder 4 Beispiele dafür, welche Funktion Vertrauen für Menschen haben kann. Ne? Und das ist eigentlich aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe von Beratern und Coaches, eben die Funktion von etwas zu untersuchen, was dem Klienten hoch und heilig ist.
Genau, und funktional und dysfunktional auch zu unterscheiden. Ich glaube, das ist noch ein Punkt. Ich stelle die Frage mit dem inneren Kind jetzt mal kurz zurück
Ja.
und komme noch mal auf was anderes, nämlich bevor, aber das innere Kind wird viele interessieren, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Dieser Gedanke von Aristoteles, es ist ja jetzt nicht jeder philosophisch gut ausgebildet und kann diese Gedanken so ohne weiteres nachvollziehen, die du immer wieder einbringst. Vielleicht könntest du das noch mal ganz kurz erläutern. Also es ist dieser eine Aspekt von, ich nenne das jetzt mal Substanzdenken, was sehr stark in unserer westlichen Kultur ist und auch in der Sprache ist, aber auch dieser Aspekt von, es kann nur das eine wahr sein. Also ich glaube, das merke ich immer, das können die Leute ganz schwer verstehen. Und vielleicht erklärst du das mal mit
Ja,
einem
das ist kein, ja, das ist kein so einfacher Punkt, weil wir werden in einer Welt groß, die eben von diesem Teil des Aristotelischen, es ist letztlich sogar eine missverständliche Interpretation von Aristoteles, wenn man es genau nimmt. Es ist nämlich im Wesentlichen eine Interpretation, die sich im Mittelalter in einer philosophischen Schule, die Scholastik heißt, also in einer wirklich adaptierten Aristoteles-Form dann sich verbreitet oder generalisiert hat, wo dieses Nicht-Widerspruchsprinzip des Aristoteles erstmal für bestimmte Teile der Naturwissenschaften aufgestellt hat. Also entweder ist ein Stuhl ein Stuhl oder er ist kein Stuhl, so ungefähr. Also tertium non datur. Ja? Entweder ist es etwas wahr oder falsch, aber es gibt nichts Drittes. Und weil sich dieser Art zu denken, das für triviale Systeme ja richtig ist. Ich bin froh, dass, wenn ich bei meinem Auto den Anlasser drücke, nicht einmal der Motor angeht, das nächste Mal der Scheibenwischer und das vierte Mal sich der Rückwärtsgang einlegt oder der Stuhl hoch oder runter fährt, sondern dass verlässlich sozusagen same Input, same Output. Das ist Aristoteles. Aber diese Art der Logik, auch der Kausalität gewissermaßen, man reduziert dann alles bei Aristoteles auf Causa Efficiens, also auf irgendeine Ursache, die eine
Ja.
Wirkung erzielt. Aber wenn ich jetzt, das ist sinnvoll, wenn ich einen Ball trete, dann kann ich das vorhersehen. Wenn da ein Hund liegt und ich trete den Hund, dann hängt es am Hund, was passiert, nicht an meinem Tritt. Ja, weil ist er groß, ist er klein, kennt er mich nicht, hat er schon gegessen oder nicht, und so weiter. Also in dem Moment, wo man auf nicht triviale Systeme geht, braucht man eine mehrwertige Logik. Muss es ein Entweder-Oder, sowohl als auch, weder noch oder alles nichts davon geben? Es muss gewissermaßen eine Reflexionslogik geben. Also Gotthard Günther wäre da so ein Stichwort. Also wo gewissermaßen Wahrheitswerte abhängig sind von der Beobachtungsort, den ich habe, dann kann ich nämlich begründen, warum für den einen ein und dasselbe Ding wahr ist und für den anderen falsch oder für den einen richtig und für den einen gut und für den anderen böse. Also, dass Wahrheitswerte gekoppelt werden an einen Kontext, an jemand, der drauf schaut, das ist bei uns in unserer Kultur ganz schwer zu vermitteln. Und darum kommen wir immer in polarisierende, wir merken es ja jetzt nun in der Gesellschaft, in polarisierende Diskussionen, wo sich die Menschen dann oder die Interessenvertreter so aufstellen, dass auch kaum mehr Kompromisse oder Koalitionen möglich sind, weil es keine Schnittmenge mehr gibt, weil wenn der eine nachgibt, verliert er seine Identität als Liberaler und wenn der andere nachgibt, verliert er seine Identität als Grüner oder jetzt kommen alle Parteien irgendwie durch. Ergo müssen wir, wenn wir in einer komplexen, nicht trivialen Welt zurechtkommen müssen, eine andere Form von Logik nutzen, um uns nicht wechselseitig mit der Begründung wahr und falsch oder gut und böse die Köpfe einzuschlagen.
Genau, das halte ich auch für einen total wichtigen Punkt. Ich würde auch, das ist ja auch Sprachbewusstsein, ne? Also welcher Teil der Sprache ist konkret fassbar? Ja, also der Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze, und welcher Teil der Sprache ist einfach abhängig von Perspektiven, abhängig von Kontexten, abhängig von
Genau.
Situationen. Und das ist, glaube ich, ja, auf der einen Seite so einfach, auf der anderen so schwer.
Ja. Ich glaube auch zu sagen zu können, warum das schwer ist. Darum heißt das Buch das Verunsicherungsbuch. Weil es gibt zwei Möglichkeiten im Leben. An der Stelle bin ich ganz nah bei Aristoteles. Entweder ich kann versuchen, sicher zu werden. Dann brauche ich ganz viel Kontrolle, Eindeutigkeit, Forschung, Evaluation, Evidenz und so weiter. Oder ich wäre, also um Unsicherheit zu tilgen, oder ich wäre gut in Unsicherheit. Also ich wäre sicher im Umgang mit Unsicherheit. Und weil wir alle auf diesen Sicherheitspol, etwas muss gewiss sein oder wenn es wahr ist, ist es gewiss und dann ist es für alle gleich und es gilt für alle Zeiten. Ja, darum schauen jetzt sehr bibeltreue Menschen einfach, versuchen eine Orientierung für die moderne Ehe in irgendwelchen Aussagen im Alten und Neuen Testament zu finden. Komischerweise sucht man aber nicht die Regeln für den Straßenverkehr dort. Ja, sagt, naja gut, Autos hat es damals noch nicht gegeben, aber ob jetzt die Beziehung von Mann und Frau heutzutage mit dem, wie es damals war, überhaupt noch was zu tun hat, dass also die Wahrheit über Beziehungen sich nicht ändert über die Zeit und so weiter, das ist dann nicht mehr möglich, sondern dann steht ein für alle Mal im Buch des Propheten die Wahrheit drin und alles, was folgt, ist nur noch Auslegungssache, aber nicht mehr veränderbar. Und diese Bereitschaft, sich verunsichern zu lassen, ist in einer komplexen Welt, die ja immer deshalb komplex ist, weil es für jedes Problem mehrere richtige Lösungen gibt. So unabdingbar. Und wenn man das nicht zulässt, und das bedeutet auf einer psychischen Ebene immer Gefühle gut tolerieren und regulieren zu können, wie Ängste, Ohnmacht, Verzweiflung, Scham, Schuld, Trauer, also loslassen und so weiter und so fort. Und dann kommt an anderen ungünstigen Pfad unserer Kultur, wo alles auf positive Gefühle, auf Erfolg, auf Glück ausgelegt ist. Und wer nicht glücklich ist im Leben, hat was falsch gemacht. Also,
genau, also das ist ja auch eine riesige Bewegung, ne, wo jetzt auch ja letztendlich auch ganz viel kommerzielle Interessen dahinter stehen, ne, die Menschen schnell glücklich zu machen, sie zu entledigen ihrer Wut, sie zu entledigen ihrer negativen Gefühle, ne, so, also da ist ja ein wahnsinniger Druck auf dieses Thema, ne,
ja.
Und das zieht viele an, ja.
Ja, das zieht viele an und das muss man den Menschen gar nicht jetzt irgendwie vorwerfen, sondern es geht eigentlich drum, und darum schreibe ich ja zum Beispiel jetzt so ein Buch, Aufklärungsarbeit da zu leisten, weil es nirgendwo je auf der Welt haben Weisheitslehren irgendetwas entwickelt, was heißt, du musst glücklich werden im Leben, sondern wenn man es jetzt wieder ein bisschen paradox, ich komme vielleicht auf den Stichwort, komme ich gleich noch, wenn es geht, ist es eher die Botschaft, du musst glücklich unglücklich werden können. Also ja. Du musst in dir eine Haltung finden, wo du nicht darauf angewiesen bist, dass alles immer erfolgreich ausgeht, alles zu deinem Nutzen ist, sondern es geht darum, also Stichwort Gelassenheit, eben mit dem Guten wie mit dem Schlechten, mit dem Angenehmen wie mit dem Unangenehmen zurechtzukommen. Und das wird halt in der Branche dann, also gerade von Coaches, die dann Sprüche drauf haben, wie Erfolg ist dein Geburtsrecht und entfalte dich zu wahrer Größe und beglücke die Welt mit deinen Talenten. Ja, meine Güte, das ist einfach ein narzisstischer Trip, also wo Grandiositätsideen und Ich-Ideale, die höchst destruktiv sind, dann zu Marketingzwecken missbraucht sind und werden. Und dann zahlen die Erfolglosen, also die Menschen, die erfolglos in narzisstischen Nöten sind, denen, die erfolgreich in narzisstischen Nöten sind, horrende Honorare, weil man ho hofft, wenn ich da nur die Kurse buche, dann werde ich genauso begeisternd und genauso erfolgreich. Genauso schön und wie der, der da vorne die Massen begeistert.
Man flüchtet letztendlich vor sich selbst oder vor vielleicht der Erkenntnis, was du sagst. Es gibt
Vor der
die Parallelexistenz von Gefühlen und Glück ist kein Zustand, der für alle gleich ist, sondern Glück ist genauso abstrakt wie viele andere Begriffe. Also, oder?
Ja.
Ich
Ja.
würde noch mal, ja, sag.
Die Agnes Heller, eine ungarische Philosophin und Auschwitz-Überlebende, hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben. Und nicht jetzt glücklich oder erfolgreich oder sowas zu werden, weil ich habe jetzt in meiner Tätigkeit wirklich mit vielen sehr, sehr erfolgreichen und von mir aus auch sehr, sehr reichen Menschen irgendwie zu tun gehabt. Und Glück und Zufriedenheit korreliert überhaupt nicht mit Erfolg. Null.
Null.
Also null. Eigentlich auch nicht mit Reichtum. Jetzt das heißt nicht, dass Armut glücklich macht, aber die unglücklichsten Menschen, die ich kennengelernt haben, waren tatsächlich auch mit die Vermögendsten. Weil das paradoxe Effekte hat. Man kriegt dann Angst, das zu verlieren, meint noch mehr haben zu müssen, hat Angst vor dem Neid der anderen, verliert sich in den Ersatzbedürfnismöglichkeiten, die daraus erwachsen, und weiß am Ende vor Depression überhaupt nicht mehr in der Früh aufzustehen.
Das sind ja psychologische Muster, ne, die dann dazu führen, dass man erfolgreich ist, immer erfolgreicher, noch mehr Erfolg braucht. Also ich sehe das gerade auch bei diesen spirituell angefärbten Guru-Coaches, wo ich denke, das ist ja so ein Aufladen, immer weiter aufladen, immer, ne, so. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch der Wunsch der Menschen, eine Vereinfachung zu bekommen, also eine Entlastung davon, sich selber damit beschäftigen zu müssen. Und jetzt würde ich doch noch mal gern zum inneren Kind zurückkommen, weil ich weiß, dass das viele, viele bewegt. Das ist ja auch nicht ohne Grund so erfolgreich. Und ich hatte von Anfang an totale Bauchschmerzen. Und ich habe eine Freundin, die schreibt auch für Psychologie heute. Und ich habe gesagt, sag mal, was ist das? Und das ist doch eine Gefahr. Und bei dir lese ich, du siehst es auch nicht uneingeschränkt positiv, dieses Modell. Wobei der
Nein,
Ansatz
gar
ja in
nicht.
vielen Schulen auftritt, ne? Egal, ob ich
Ja,
Hippie
ja, ja. Es
bin. Ne?
geht sozusagen, es geht jetzt nicht darum, etwas, was einseitig ist, so als falsch zu verdammen und damit auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Da reitet man dann nämlich
Genau.
auch nicht,
Ja.
sondern es geht, und mein ganzes Buch ist mit dem Ansinnen geschrieben, es geht um Differenzierungen. Ich habe auch gar nichts gegen manches lösungsorientierte Vorgehen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das
Genau.
ist manchmal die Methode der Wahl. Aber wenn ich keinen Reflexions- und Differenzierungsraum habe, wo ich entscheiden kann, gewissermaßen, welches Tool ich einsetze, ja, dann wird das zum Problem. Wenn ich mit jemand durch den Baumarkt laufe und aus jedem Regal etwas rausnehme und an der Kasse bezahlt ist und der Mensch das dann in seinen Kofferraum packt am Parkplatz, dann ist dieser Mensch Werkzeugbesitzer.
Ja.
Er ist nicht Heimwerker, er ist nicht Handwerker und er ist recht nicht Künstler im Umgang mit den Werkzeugen, sondern er droht heimzukommen, um mit dem Parkettschleifer die Fenster zu streichen.
Man sagt, jedes Modell ist richtig und falsch zugleich, ne? So
Er
vielleicht.
hat, kann funktional und dysfunktional sein, also um jetzt in meinem Sprachgebrauch da zu bleiben. Also kann hilfreich und schädlich sein. Und wenn, jetzt mal mit diesem inneren Kind, wenn jemand eine Biografie hat, wo er sehr früh in sehr existenziellen Nöten war, allein gelassen wurde und diese extrem beängstigende Situation gelöst hat, indem er viel zu früh erwachsen wurde und sich um sich selber gekümmert hat. Ja? Oder auch von mir aus auch noch um die Geschwister, weil Vater oder Mutter Alkoholiker waren, um jetzt mal irgend so eine Szenerie. Also dann, wenn der dann vom Coach hört, du, dein inneres Kind, das ist gleich deine Not, ja, das muss jetzt Heimat finden im Sinn von Selbstfürsorglichkeit und du musst dich dem zuwenden und so weiter und so fort, dann ist es eine Retraumatisierung, weil die Not sozusagen niemand anderen zu haben, der sich zuwendet, rekultiviert und reinszeniert wird. Also auch der Coach verweist den Klienten wieder auf sich zurück. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, es gibt nicht nur bedürftige innere Kinder, also in dieser Metapher gesprochen, sondern es gibt sehr destruktive innere Teile, die eben überhaupt keine Heimat finden müssen. Also in der Psychologie sagt man.
Den Gedanken fand ich super, super wichtig. Also das könnte auch eine elterliche Kontrollinstanz sein, ne, zum Beispiel.
Ja, oder mach's noch schlimmer, also Täterintro. Ja, also der wichtigste Lernmechanismus ist ja Identifikation mit dem Aggressor. Ja, ich habe eine Watschen gekriegt und wäre selber sozusagen jemand, der sagt, eine Ohrfeige hat noch niemand geschadet und schlag meine Kinder auch wieder. Also weil es eine hohe Entlastungseffekt hat, wenn ich vom Opfer auf die Täterseite wechsle. Also so einen inneren Täter, ja, den muss ich identifizieren als ein Gift, das ich aufgesaugt und zu mir genommen habe, muss es eher rauskotzen, Entschuldigung, drastische Wort und nicht in mir eine Heimat geben. Und
Das
jetzt
kann ich
Mensch.
auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das kann ich auch gar nicht und nicht in der Stunde oder so. Ne?
Nein, man kann nicht alles mit Liebe erschlagen, sage ich es mal so. Das weiß die auch, dass Therapeuten, die nur zugewandt sind und nur Verständnis haben und nicht auch Grenzen setzen, in Teilen vollkommen unwirksam oder sogar schädlich sind, weil zu einer gesunden Selbstregulation gehört es einfach dazu, dass man Nein sagen kann, auch zu sich selber. Also, dass man das hat, was Freud über Ich nannte oder in der Transaktionsanalyse konstruktiv kritisches Eltern-Ich und so. Also Leute ohne Über-Ich, die sitzen in der Psychiatrie, weil die laufen, gehen in Unterhosen zum Einkaufen und werden auffällig. Haben keine Instanz in sich zu sagen, du musst dich so anziehen, dass dich die Polizei nicht aufgreift im Markt. Und diese Differenzierungen fehlen, um das zu bestärken, was du gesagt hast, weil es sich halt als Produkt zu viel einfacher verkauft, ein Buch zu schreiben, das da heißt, das Kind in dir muss Heimat finden.
Um diesen Gedanken nochmal abzurunden, es geht also am Ende nicht darum, das mit Modell abzuwerten oder als schlecht. Es
Nein,
ist einfach,
überhaupt nicht.
fast jede psychologische Schule hat
Ich habe
eine Form
öfter
von
so, ja.
Anteilen, sondern es geht darum, was davon ist funktional, was davon ist dysfunktional. Und manchmal
Unter
kann man,
welchen Umständen, genau.
genau,
Und
kann man unter
dazu
Umständen.
brauche ich ein Verständnis von Psychodynamik. Ich muss einfach sehr viel mehr über unterschiedliche Selbstanteile wissen, als nur zwei oder drei zu kennen. Die Verhältnisse sind einfach sehr, sehr viel komplexer.
Und dann kommen wir vielleicht auch zum Thema, weil einige Coaches oder Interessenten fragen sich vielleicht, wo kann man das lernen? Jetzt sagst du natürlich in deinem Institut, ist klar, aber die Frage ist, die ich mir auch stelle, kann man das überhaupt lernen? Ich habe jetzt zum Beispiel vor dir mit einem Ausbilder für Systemtherapie gesprochen, 2 Stunden. Und der hat so die These, dass in den Ausbildungen, die ja auch länger dauern, vielleicht 10% wirklich systemisch denken können am Ende. Also quasi fähig sind, wirklich in Perspektiven einzugehen, das, was Zirkularität zum Beispiel ausmacht, wirklich zu, nicht nur kognitiv zu begreifen, sondern auch eigenes Verhalten abzuleiten. Also 10%, das hat mich dann ein bisschen erschreckt, weil das heißt ja im Grunde auch Ausbildung löst die Sache nicht, ne?
Da hat jetzt jeder, glaube ich, so seine eigenen Prozentzahlen. Ich würde jetzt mal, jeder kann malen lernen, aber nicht jeder kann lernen, wie Picasso zu malen. Also es geht jetzt nicht, kann man es lernen oder nicht, das wäre mir jetzt zu schwarz-weiß, sondern in welchem Umfang kann ich es lernen und was bin ich bereit zu investieren? Ja, ich habe hier im Institut Menschen begleitet, die haben 10 Jahre Lernen investiert und waren 9 Jahre irgendwie so mäßig so und haben an sich gezweifelt und ich auch an ihnen oder irgendwie sowas. Und dann kippt irgendetwas und legt sich innerlich ein Schalter um und plötzlich ist da eine eigene Autorität und eine ganz tiefe Form von Beziehungsfähigkeit und so. Also das heißt, man weiß auch nicht, wann jemand was gelernt hat. Das ist auch zeitpunktabhängig. Und natürlich, wenn ich jetzt 2,5 Jahre eine Ausbildung anbiete, dann ist dieser 2,5-jährige Zeitraum für die einen genau richtig, für die anderen ist er zu lang und für die dritten ist er zu kurz. Das kann ich aber nicht bei einem Vorgespräch rausfinden, sondern da kann ich auch nur wieder Unsicherheitstoleranz empfehlen, sagen, okay, jetzt mach das mal und dann schauen wir nach 2,5 Jahren, was braucht es dann? Ja? Brauchst du dann regelmäßig Supervision? Kannst du selber entscheiden, wann du Supervision brauchst? Brauchst du weiter Ausbildung und so weiter und so fort? Weil ich kann ja als Ausbilder nur Verantwortung, dann sind wir beim Bedürfnis und Verantwortung für das übernehmen, was ich lehre, aber nicht, was jemand lernt bei mir, weil was das die Menschen lernen, bei mir ist so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ja. Und darüber habe ich keine Kontrolle. Drum nutzen auch diese ganzen Zertifikate und so weiter nichts, weil sie zertifizieren nur irgendeinen Stand nach 2,5 Jahren und ob der Mensch dann da stehen bleibt oder weitergeht oder ob das ausreichend ist für den Arbeitskontext, in dem er ist, darüber sagt das Zertifikat nichts.
Das ist ein wichtiger Gedanke, darüber sagt es nichts aus.
Nein.
Ja.
Und auch da suchen natürlich jetzt die Klienten Sicherheit und Leute, die Ausbildung machen wollen, lerne ich es denn da auch wirklich? Also für mich ist es ein super Ergebnis eines Ausbildungsjahrgangs, wenn Leute dabei sein. Ich habe erkannt, dass Coaching nichts ist für mich. Dass mein Traum, Coach zu werden, sich nicht realisieren lässt. Und das gibt es bei uns im Institut durchaus. Öfter, sage ich jetzt mal so. Also darum muss eine Ausbildung nicht ein Ziel haben, das alle erreichen, sondern ein Prozessziel haben, dass alle genügend Selbstreflexionskompetenz entwickeln, um ehrlich zu sich zu sein, was sie können und was sie nicht können.
Finde ich auch einen sehr wichtigen Gedanken, weil dieses, wir haben ein Zertifikat oder ich höre dann oft, ja, ich habe da eine systemische Ausbildung, sozusagen als grüner Haken dran, ist erledigt. Damit ist es eben oft nicht erledigt. Genau, ja.
Nein, also man kann, glaube ich, unseriöse Ausbildungen immer daran erkennen, dass die Ausbilder Versprechungen machen, für die sie keine Verantwortung übernehmen können. Also ich verspreche dir, dass du dieses oder jenes bei mir lernst. Also das halte ich für ein unseriöses Versprechen. Darüber habe ich keine Macht. Ich kann versprechen, dass ich dieses oder jenes lehre in der Zeit, wo du bei mir auf Seminaren bist. Punktum. Und das kann ich auflisten. Und dann kann sich jemand ins Zeug legen, das auf seine Weise sich anzueignen, was gelehrt wird. Aber die Welt der Webseiten von Ausbildungen ist voll von Versprechungen, was man anschließend kann. Und das halte ich persönlich wirklich für ein Problem, weil Menschen glauben das nur einfach zu gerne. Ja, dass sie das dann auch verlässlich können am Ende von einem Weg. Aber ich kann Menschen nicht lernen machen.
Total richtig. Aber ich glaube, da ist auch eine unternehmerische Zwickmühle bei Anbietern, die irgendwo auch im Markt ja selber bestehen müssen. Das heißt, es ist eine schlicht und ergreifend ökonomische Logik, die manchmal auch dazu führt, dass man möglicherweise gezwungen ist, solche Dinge zu machen. Aber
Oder halt auch Kreativität walten lassen muss, das eigene Leistungsversprechen so attraktiv zu machen, dass es trotzdem am Markt Gehör findet oder so. Und wenn ich in Vorgesprächen sowas erkläre, wie ich es jetzt gerade in unserem Gespräch mache, dann sind die Menschen eigentlich eher erleichtert. Da ist noch keiner rausgegangen bei der Tür und sagt, naja, wenn das so ist, wenn sie mir nicht versprechen, was ich hinterher kann, dann kommt das für mich nicht in Frage. Und wenn jemand so würde, dann würde ich sagen, ist es auch gut, dass dass er rausgeht, weil dann ist es ganz sicher nicht gut für ihn, dann das bei uns irgendwie zu buchen. Jedenfalls dann, so, nicht solange er erkennt, welche Funktion es für ihn hat, Versprechungen, die sich eh nicht halten lassen, trotzdem zu glauben.
Kommen wir zum Schluss vielleicht noch mal zu einem möglicherweise praktischen Aspekt. Ich weiß es nicht. Das Buch heißt Verunsicherungsbuch und sich verunsichern zu lassen ist ja ziemlich schwer. Also Selbstbestätigungstendenz, Homöostase und so weiter. Also das heißt, verunsichern lassen sich ja meistens die Leute, wäre meine Hypothese, die vielleicht selbst schon unsicher sind und die,
Ja.
die sicher sind, nicht. Aber wie kriege ich das hin? Also ich habe für mein Buch mentale Modelle dahingehend einen auf den Deckel bekommen, dass mir jemand gesagt hat, wie soll das denn gehen? Das,
Ja.
ja.
Ja, aber das ist wirklich ein kluger Gedanke. Also, weil ich würde mal sagen, da hast du wahrscheinlich recht, ja, dass gewissermaßen sich die Falschen verunsichern lassen und die, für die das Buch eigentlich geschrieben ist, es erst gar nicht lesen oder sich davon nicht irritieren lassen. Also davon würde ich erstmal ausgehen. Ja? Und mit dieser Enttäuschung muss ich sagen, muss ich jetzt erstmal zurechtkommen. Ja? Also das möchte ich nicht anderen Menschen zum Vorwurf machen, aber das ist ein bisschen wie mit dem Pfarrer in der Kirche, der immer an die predigt, die eigentlich gar nicht vor ihm sitzen. Und trotzdem kriege ich wirklich interessante Zuschriften. Also auch von sehr renommierten Kollegen, die sagen, die mir schreiben, du Klaus, tatsächlich, da bin ich nachdenklich geworden in Bezug auf etwas, was ich seit 30 Jahren tue, vertrete, publiziere dazu und so weiter. Und das ist jetzt sicher nicht die Masse, aber das sind dann schon Erfahrungen, die mir was bedeuten. Und diese Zuschriften sind viel mehr, als ich sie erwartet hätte. Und also motiviert mich jedenfalls sozusagen meinen Ehrgeiz, die Dinge dann so auszuformulieren, dass man ankoppeln kann und Lust kriegt, sich sozusagen kritisch, selbstkritisch mit mir und mit sich selber gleichzeitig sozusagen auseinanderzusetzen. Die ist durch dieses Buch und auch durch die vielen Kommentare auf LinkedIn tatsächlich gewachsen, muss ich tatsächlich sagen. Also von daher wäre meine Auswertung jetzt genau dieser Geschichte im Moment jedenfalls für mich durchaus positiv.
Und hast du noch einen Tipp, wie ich damit umgehen kann, dass möglicherweise, wenn ich so ein Buch gelesen habe oder auch nur wenige Beiträge von dir, ich anfange zu zweifeln, ob das, was ich in der Ausbildung mitbekommen habe, denn eigentlich so das, richtig,
Also,
vermeide ich jetzt
glaube,
diesen
die
Begriff,
wichtig.
ob das das
Ja.
war, was mir wirklich geholfen hat, sagen wir es mal so.
Ja, alles. Also, ich bin da zugegebenermaßen eigentlich eher optimistisch, weil, wenn es ein Merkmal gibt, das, denke ich, viele in unserer Bubble auszeichnet, dann schon das, dass sie neugierig sind und sich auch ein bisschen anstecken lassen von anderen, sagen: Okay, du, ich habe da was Interessantes gelesen, weil die Kernfähigkeit, die psychische, die man braucht, um sich weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu entfalten oder so, ist Neugier. Und Neugier ist immer der Feind des Arrivierten, ja, des schon Bestehenden. Und Dementsprechend ist, glaube ich, wenn du jetzt noch einen Tipp fragst, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so der wahnsinnig richtige Gegenüber, um Tipps aufzusammeln, aber wenn, dann würde ich sagen, Leute, seid neugierig.
Leute, seid neugierig. Ja, finde ich, hört sich
Ja,
sehr
und
gut
seid
an.
nicht selbstverliebt in euch, in das, was ihr gerade momentan denkt, sondern
Ja.
ja.
Also vielen, vielen Dank, Klaus. Das war wieder, glaube ich, sehr erhellend und hat vor allen Dingen auch ein bisschen den Blick in Grundlagen dieses Denkens gestärkt. Und es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere da auch viel mitnehmen kann. Also vielen Dank für dein Dasein
Ja,
und Dabeisein.
gerne, gerne, gerne. Und danke dir für dieses schöne Art, die Gespräche zu führen. Ja.
Vielen Dank, dass du zugehört hast und dieser Reise gefolgt bist. Wenn du diesen Podcast das erste Mal gehört hast, freue ich mich natürlich über ein Abonnement. Natürlich gilt das auch für 5 Sterne. Je nach Kanal kann man die hier oder da vergeben. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn du mein Erstveröffentlichungsportal besuchst. Das ist nämlich bei Substack. Dort heißt das Substack Weiterdenken und alle Gespräche, Podcast und sehr, sehr viel mehr kommen da zuallererst zur Veröffentlichung und da gibt es einfach den meisten Content und ich glaube auch oft sehr wertvollen Content. Also, wenn du es noch nicht kennst, einfach mal reinschauen. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal.